Es gibt Minimalisten, die versuchen, mit 100 persönlichen Gegenständen auszukommen. In unserer Wachstumsgesellschaft ist es nicht leicht, ein weniger zu praktizieren. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach dem einfachen Leben. Wie bedeutsam ist Verzicht? Für jeden Einzelnen, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft als Ganzes. Die Kunst des Verzichts ist bis 20 Uhr Gegenstand der Diskussion im Deutschlandfunk Kulturgespräch. Die Moderatoren sind Andreas Sendker und Uli Blumenthal.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wachstum, das war viele Jahrzehnte lang das Grundgesetz der Wirtschaft, der Maßstab politischen Handelns und auch Ausweis individuellen Erfolgs, gesellschaftlichen Erfolgs. Doch in vielen Bereichen scheinen sich die Vorzeichen inzwischen umzukehren. Je komplexer, je schwieriger das Leben da außen wird, desto größer wird die Sehnsucht nach dem einfachen Leben. Und immer sichtbarer werden die Kosten des Wachstums, die Ressourcen, die wir verbrauchen, das Klima, das bedroht ist. Diese Sehnsucht nach dem einfachen Leben, taugt die auch als Modell für einen gesellschaftlichen Wandel? Oder anders gefragt, kann ein Land wie Deutschland ohne Wachstum leben?
Über die Kunst des Verzichts diskutieren heute Sina Trinkwalder, Unternehmerin und Geschäftsführerin der Manomama GmbH, Nina Rieke, Werberin und Chief Strategy Officer der Werbeagentur DDP Group und Professor Nico Pesch, Umweltökonom und Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie Autor des Buches Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie.
Nico Pech, Postwachstumsökonomie scheint ein provozierendes Wort zu sein. Ich habe einige Gespräche mit Ihnen nachgelesen. Und wenn Journalisten die so richtig rauskitzeln wollen, bezeichnen sie erstmal als Spaßbremse und Spielverderber und werfen ihnen vor, sie wollten 50% aller Autobahnen dicht machen und 75% aller Flughäfen. Ist das Postwachstumsökonomie?
Aber mindestens. Also 25% der heute existierenden Flughäfen sind auch schon ökologisch eine Zumutung. Das ist vollkommen klar. Ich glaube nicht, dass ich eine Spaßbremse bin. Es gibt so etwas wie eine kluge Lust der Reduktion. Ich befasse mich ja als Wissenschaftler mit Logiken der Reduktion, das heißt mit Logiken der Selbstbegrenzung, also der Reduktion der Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung. Und diese Reduktion muss eben nicht negativ konnotiert sein, also was mit Verzicht zu tun haben, sondern sie kann sogar Selbstschutz sein, sie kann sogar eine Technik sein, die Mann oder Frau erst erlernen muss, um in die Lage zu kommen, den Dingen einen Nutzen oder ein gewisses Potenzial des Wohlbefindens zu entringen. Wir haben nämlich das Problem, und Sie haben das sehr schön gerade schon angesprochen, in einer Zeit der Reizüberflutung, der Überforderung zu leben. Und wer also unter einer Lawine der Konsum- und Mobilitäts- und Digitalisierungsoptionen wirklich zu ersaufen droht, verzichtet eben nicht, sondern rettet sich.
Aber nun haben Sie schon das Wort Verzicht, das den Titel für unsere Veranstaltung ja auch bildet, eigentlich umgangen und sprechen von Reduktion. Aber beides Begriffe, die, um es zeitgeistmäßig zu formulieren, nicht gerade sexy sind und auch nicht Lust machen, etwas weniger zu konsumieren oder etwas weniger Auto zu fahren oder vielleicht doch nicht mehr in den Urlaub zu fliegen. Gibt es noch einen dritten Begriff, wo Sie sagen, der macht so richtig Lust, mit weniger das Leben zu gestalten?
Naja, wachstumskritische Nachhaltigkeitsforscherinnen und Forscher machen ja einen Sport daraus, Bilder, Metaphern oder eben auch entsprechende Begriffe zu entwerfen, um die Logik und Notwendigkeit der Reduktion irgendwie angenehm oder emotional positiv irgendwie entfalten zu lassen. Also Befreiung vom Überfluss ist so ein Versuch oder einfach Entrümpelung oder Entschleunigung oder eben Selbstschutz vor Reizüberflutung. Aber wissen Sie, mir geht es als Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher nicht einfach nur darum, ein Lustprinzip daraus zu machen, dass also Reduktion geleistet oder geübt wird, sondern es gibt auch eine Ethik der Reduktion. Denn wenn wir feststellen, dass alle bisherigen Versuche, eine nachhaltige Entwicklung oder Klimaschutz, der diesen Namen verdient, durch Technik umzusetzen, dass all diese Versuche gescheitert sind, dann ist es ja fast schon eine mathematische Konsequenz, dass allein nur eine Rückführung der Produktions- und Konsummengen dazu verhilft, die unverrückbaren ökologischen Grenzen am Ende doch einzuhalten. Wir müssen also auch die Frage stellen, was dürfen wir uns eigentlich nehmen, ohne über unsere Verhältnisse zu leben, ohne durch Konsum quasi wieder einen gewissen Barbarismus Einzug halten zu lassen. Ja, weil das, was wir uns zu viel nehmen, würde dann thermodynamisch gesprochen anderswo oder später irgendjemandem fehlen müssen. Also auch darum geht es, nicht nur um die Frage, tut es uns gut oder haben wir da gerade Bock drauf?
Sina Trinkwalder, auch Sie sind, habe ich nachgelesen, öfter mal als verrückt bis wahnsinnig bezeichnet worden, denn Sie haben den Plan gefasst, erstens einen relativ erfolgreichen Beruf, der relativ gutes Einkommen sichert, aufzugeben, zweitens etwas völlig Verrücktes zu machen, nämlich in die alte Textilstadt Augsburg, die fast alle textile Arbeitsplätze verloren hatte, diese Arbeitsplätze zurückzuholen und in Deutschland zu produzieren. Warum tut man das?
Naja, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu kommen. Und dass wir ja unsere gesamte produktive Arbeitskraft in Billiglohnländer ausgelagert haben, hing ja nicht damit zusammen, dass es die Not getrieben hat, sondern die blanke Gier. Ja. Man hat hier natürlich sehr viel menschliche Kraft brachliegen lassen. Wenn wir jetzt beispielsweise heute die Herausforderungen in unserer Gesellschaft sehen, wie es ja gerade schon gesagt habe, Klimawandel, aber auch der soziale Klimawandel, der für mich ganz persönlich wichtig ist, ja, dann funktionieren diese Herausforderungen zu nehmen nur, indem wir eine starke Gemeinschaft sind. Auf der anderen Seite leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, wenn ich keine Erwerbstätigkeit habe, dann gehöre ich nicht dazu. Ich kann nicht erzählen, dass ich meinen Beitrag dazu leiste. Und so war es mein Ziel, allen Menschen, die sonst keiner mehr im ersten Arbeitsmarkt gesehen hat, im zweiten und im dritten auch nicht mehr, allen voran Menschen ab 50, Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, ganz klassisch Gehandicapte, Behinderte, diese Menschen alle zusammenzunehmen und ihnen wieder etwas zu erzählen zu geben, indem ich ihnen die Möglichkeit schaffe, wieder ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften.
Und diese Menschen nähen jetzt mit Garn aus deutscher Produktion, aus deutschen Rohstoffen, aus regionalen Rohstoffen zum großen Teil. Hier in Deutschland Kleidung, ist das ein Sozialprojekt oder kann man damit Geld verdienen?
Das ist ja immer die schöne Geschichte. Ist es eine Behinderteneinrichtung oder machen Sie Wirtschaft? Mhm. Ja. Auch in der Politik gilt mein Unternehmen als Gehandicapteneinrichtung. Wir machen ganz normal Wirtschaft mit dem Unterschied, dass wir keinen einzigen Cent von den Banken haben, dass wenn wir einen LKW brauchen, ihn aus dem Cashflow bezahlen. Mindestlöhne sind für uns kein Thema. Alle Kolleginnen und Kollegen, mittlerweile 150 Stück, sind fest angestellt, unbefristet angestellt, weil Menschen Sinn, Sicherheit und Wertschätzung in ihrem Leben brauchen, um auch Stärke zu entwickeln. Ja. Und ja, haben keine Fördermittel, keine Subventionen. Sie haben wahrscheinlich recht, es ist ein Sozialprojekt, das schwarze Zahlen schreibt.
Sehr schön.
Nina Rieke, wie ist das in der jetzigen Zeit für Sie als Werberin in der Werbebranche tätig? Wie richtet man seine Strategien, seine Konzepte aus? Auf den Konsum, auf den, der kaufen soll? Oder berücksichtigt man das, was jetzt schon gesagt wurde, dass es doch um Nachhaltigkeit geht, um Beschränkung, um Ökologie, um Regionalität? Also wenn wir den Begriff des Zeitforums nehmen, kann man für Verzicht auch werben? Oder widersprechen sich diese beiden Begriffe, Werbung und Verzicht?
Ich glaube, Sie haben mir zwei Fragen gestellt und die Antwort ist ja.
Also, auf welche der Fragen? Auf beide?
Auf beide ist die Antwort ja. Auf der einen Seite geht es natürlich für uns immer darum, etwas zu verkaufen, eine Idee zu verkaufen, Ware zu verkaufen, eine Marke zu verkaufen, eine Idee, die auch hinter einer Marke steht. Und das ist häufig inzwischen ja auch deutlich mehr als das schnöde Produkt, was da existiert im Markt. Und natürlich müssen wir verstehen, was die Menschen umtreibt und was sie bewegt und was sie auch motiviert, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und da sehen wir tatsächlich, dass Menschen heute viel, viel stärker danach fragen, was für eine Geschichte kann mir das Unternehmen denn erzählen und kann mir auch glaubwürdig vermitteln, dass sie etwas dafür tun. Und es gibt sicherlich, und wir sind eine sehr breite Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Menschen und sehr unterschiedlichen Konsumgewohnheiten teilweise auch, es gibt sicherlich verschiedene Märkte für verschiedene Angebote. Es gibt Menschen, die sehr preisgetrieben in bestimmten Segmenten kaufen. Es gibt Menschen, die gucken sehr stark nach Qualität. Es gibt Menschen, die gucken nach Erlebnissen. Also es gibt ein sehr diffuses Verhalten und das müssen wir verstehen. In welchem Bereich sind wir überhaupt unterwegs und mit welchen Motiven sind die Menschen dort anzusprechen?
Aber Verzicht in der Werbung einzusetzen ist nicht möglich, oder doch? Können Sie doch, so ein Beispiel geben, wo Sie sagen, also Sie zeigen mir einen Spot oder ich sehe einen Spot, wo eigentlich gesagt wurde, kauf das nicht oder kauf das nachhaltige, regional produzierte Produkt. Es gibt sozusagen regional produziert oder in Deutschland produziert, gibt es so ein Tier, was für Unterwäsche oder andere Textilien wirbt. Aber das ist ja schon so ein Exot in der Werbung.
Ich hab ein sehr schönes Beispiel, das ist jetzt nicht aus Deutschland, das ist aus den USA, das ist die Outdoor-Firma Rai. Und es gibt ja diesen berühmten Black Friday, den haben wir jetzt in den letzten Jahren auch hier bei uns, wo man zu wahnsinnig günstigen Konditionen sehr viel kaufen soll. Und genau dieses Unternehmen hat etwas Gegenteiliges gemacht. Die haben sozusagen diesen Buy-Nothing-Day für sich entdeckt und haben gesagt, go outdoors, geht nach draußen, geht nicht einkaufen. Wir machen unsere Filialen zu an diesem Tag. Die Mitarbeiter haben frei und es wird nicht gekauft und ihr könnt hier nichts kaufen. Mhm. Das finde ich ist ein ganz schlauer Ansatz, das Thema, was man bespielt, nämlich Outdoor, genau an dem Tag ganz anders zu interpretieren als alle anderen und eben tatsächlich zu sagen, verzichtet doch und macht was anderes.
Nico Pech, Sie haben 5 Schritte zur Postwachstumsökonomie formuliert. Erster Schritt, Entrümpelung und Entschleunigung. Haben Sie entrümpelt und entschleunigt?
Nee, habe ich nie gemacht, weil da war nichts zu entrümpeln. Ich habe noch niemals in meinem Leben ein Smartphone oder ein Handy gehabt, also konnte ich das auch nicht entrümpeln. Ich habe noch nie eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber oder dergleichen gehabt, auch kein Auto. Auch an Flugreisen ist da nichts zu entrümpeln, weil ich dergleichen nie in Anspruch
genommen habe. Sie haben eine einzige Flugreise in Ihrem Leben gemacht.
Ja,
stimmt das noch, die Bilanz?
Stimmt, ja, natürlich. Dabei bleibt es auch. Also von daher, ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie zu kokett, wenn ich das so sage, aber ich bin halt ein Mensch, der nie irgendwie in irgendwelchem Konsum geschwelgt hat, deswegen war da nicht so viel zu entrümpeln.
Wenn Sie jetzt online gehen und bestimmte Blogs angucken, sehen Sie ganz viele junge Leute, die sich einer Bewegung anschließen. Das sind die Minimalisten, die ihre Wohnung ausräumen, die nur noch einen Teller, Messer, Gabel, Löffel besitzen. Ist das für Sie ein Zeichen dafür, dass sich so ein Bewusstsein verbreitet?
Da muss man genau hinschauen. Also diese Bewegung der sogenannten Minimalisten ist mir wohl bekannt und es gibt auch viele Kontakte. Ich werde auch öfters eingeladen zu Veranstaltungen, die offenbar aus dieser Szene hervorgegangen sind. Aber es gibt natürlich auch viele Minimalisten, die den Minimalismus nur auf den Konsum, aber nicht auf die globale Mobilität anwenden, sondern genau umgekehrt. Deshalb im Konsumbereich minimalistisch sind, weil es sich dann einfacher fliegt. Dann kommt aber unter dem Strich, Nein, das ist kein Witz. Dann kommt aber unter dem Strich eben ökologisch etwas viel Verheerenderes oder Verantwortungsloseres heraus, als in einer Welt, wo Menschen zwar noch richtig üppig konsumieren, aber dafür eben nicht zu den sogenannten globalen oder digitalen Nomaden zählen. Und das zweite Problem ist eben das, was ich unter anderem als symbolische Kompensation bezeichne. Manche Menschen machen dann so eine Teilzeit oder so eine vorübergehende minimalistische Phase durch, um dann davor und danach umso mehr prassen zu können. Das heißt, für mich als Nachhaltigkeitswissenschaftler zählt am Ende nur die Gesamtbilanz eines Lebens, gemessen an den ökologischen Einflussnahmen, die hervorgehen aus der eben materiellen Selbstverwirklichung. Sei es Konsum, Mobilität oder digital oder industriegemachte Bequemlichkeit. Trotzdem, ich will das nicht schlecht reden. Das könnte ein interessanter kultureller Impuls sein, eine schöne Irritation und vielleicht sogar die Chance, dass Unternehmerinnen und Unternehmer das aufgreifen und eine ganz andere Form von Wohlstand eben dann auch ermöglichen, ne? Nämlich der Erhalt der Dinge beispielsweise, ne? Also man kann ja nicht nur, um Sie nochmal aus der Marketingbranche so ein bisschen beim Wort zu nehmen, man kann ja sehr wohl auch als Unternehmerinnen und Unternehmer im Prinzip Menschen dazu verhelfen, weniger konsumieren zu müssen. Indem man die Kompetenzen und die Möglichkeiten und die Infrastrukturen bereitstellt, die ehemalige Konsumentinnen und Konsumenten brauchen, um jetzt zu Prosumentinnen und Prosumenten zu werden, indem sie Dinge selbst reparieren können oder gemeinschaftlich nutzen. Ne? Und da könnten die Minimalisten tatsächlich einen Impuls aussenden, der dann aufgegriffen werden könnte.
Frau Trinkwalder, wo würden Sie es denn, um einfach die Frage mal klarzustellen, sagen, das ist Wohlstand? Wo beginnt das eigentlich? Was heißt Verzicht? Also wenn man diese Kategorien hinterfragt, muss man ja irgendwie mal sagen, wo beginnt Verzicht? Wo kann er enden? Was ist Wohlstand? Wann lebe ich im Wohlstand? Oder wann, man muss ja die Kategorie auch einführen, lebe ich in Armut und kann über Verzicht eigentlich gar nicht mehr nachdenken?
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage und vor allen Dingen eine ganz individuelle Betrachtungsweise, also wenn ich von mir ausgehe. Ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann für mich sagen, es gibt entweder die Sachlage des Verzichts, wenn ich etwas jetzt nicht unbedingt haben muss, weil ich es mir gerade nur einbilde, ja, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mir mal was gönnen möchte oder was auch immer. Die zweite Möglichkeit des Verzichts ist, die ernsthafte, bewusste Entscheidung gegen einen Konsum, selbst wenn ich ihn bräuchte, ja, um gegebenenfalls beispielsweise, um das Beispiel aufzugreifen, etwas zu reparieren. Wir bei Manu Mama haben sogar eine Jeans-Reparatur. Okay. Macht kein Industriebetrieb, weil das viel zu stressig ist, den Prozess querzuschießen mit, da kommt wieder eine zurück. In welchen Produktionsschritt schieben wir die dann wieder rein? Ja, gar nicht. Nehmt die bitte, trennt sie wieder auf, flickt das Loch, macht sie wieder neu. Also das sind völlig andere Prozesse, die auf einmal auf uns zukommen, auch als Industriebetrieb. Ich glaube, dass auch diese Armutsdiskussion und überhaupt der Verzicht, den müssen wir anders angehen. Also wenn ich denke, ich lebe 4-mal im Jahr bei meinen Baumwollbauern, da würden ganz, ganz viele sagen, die leben so radikal unter jeglicher Armutsgrenze, dass alles zu spät ist. Das sehen aber meine tansanischen Bauern ganz anders. Die empfinden sich nicht für arm, nur weil sie nicht westliche Konsumgüter haben. Sie haben jeden Tag etwas zu essen und sogar einmal am Tag Fleisch. Ziege kann man jetzt mögen, muss man nicht mögen. Das ist für sie ein gutes Leben. Sehr wichtig ist der Anbetracht der kulturellen Prägung eines Menschen, was denn nun Armut ist oder nicht. Die verstehen überhaupt nicht, wie ich in Deutschland lebe. Das ist viel zu viel für sie. Das können die überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso braucht in meiner Familie jeder ein Handy? Dort hat eine 18-köpfige Familie ein Handy und das wird alle 4 Tage mal aufgeladen und da kann man kein Internet damit konsumieren, sondern das wird nur eingeschalten, wenn man wirklich jemanden anrufen will und dann wieder ausgeschalten. Und dann hält der Akku dann auch mal 30 Tage, ja, und das Handy ist sowieso schon 20 Jahre alt. Also es ist immer die Frage, wo komme ich her und was ist für in meinem kulturellen Umfeld wirklich Armut. Ja. Ich engagiere mich sehr beispielsweise für Obdachlose. Ich verzichte sehr viel auf Fleisch, aber ich kaufe an Heiligabend 15 Kilo Fleisch ein. Jetzt könnte man natürlich sagen, meine persönliche Bilanz ist ziemlich schlecht mit dem Moment, aber ich gebe sie den anderen. Ja. Also insofern gebe ich sie jemandem, der sie wirklich braucht, damit er überhaupt eine warme Mahlzeit hat. Rein subjektiv betrachtet verzichte ich nicht. Rein objektiv betrachtet verteile ich nur um. Also auch da, das ist ein Aspekt, der beispielsweise wichtig ist, darüber nachzudenken. Ob wir nicht einfach umverteilen sollten, das ist auch eine Art des Verzichts.
Henrike, interessant finde ich, wenn man vor Weihnachten Werbung schaut, kommen Spots, die einem sehr warmherzige und emotionale Geschichten erzählen. Im vergangenen Jahr war es, glaube ich, Edeka mit der Geschichte eines einsamen Mannes, der vortäuscht, gestorben zu sein, damit seine Familie ihn einmal besucht. Sie haben für die Deutsche Telekom eine Kampagne dieses Jahr gemacht. Läuft gerade ein magischer Adventskalender. Die Geschichte dahinter ist sozusagen, das Leben schenkt uns mehr, wenn wir teilen. Sind solche Botschaften verkäuferische Botschaften oder ist das eine Rückbesinnung oder gehört das einfach in diese Zeit hinein? Trifft das eine bestimmte Stimmung? Was aktiviert das?
Ich glaube, Weihnachten ist natürlich eine Zeit, wo, wenn wir sie für uns nutzen, im besten Sinne wir auch reflektieren über das Jahr, was zu Ende geht. Wir haben die Möglichkeit zu gucken, wie war das Jahr. Es gibt ein christliches Weihnachtsfest, was wir vielleicht feiern wollen. Und da geht es natürlich ganz stark auch ums Teilen. Und was wir auch sehen, ist, dass natürlich genau in dieser Zeit aber im Gegenzug auch sehr viel konsumiert wird und gekauft wird. Und es wäre jetzt sehr unwahr, wenn ich sagen würde, unsere Kunden möchten damit nicht etwas verkaufen, aber sie verkaufen eben auch eine Idee als Unternehmen und die Telekom steht ganz spezifisch auch fürs Teilen, nicht nur in diesem Weihnachtsspot, den Sie gerade zitiert haben, sondern das ist in ihrer Markenphilosophie, in ihrer Unternehmensphilosophie sehr stark eingebettet, Erleben, was verbindet und sie versuchen das in vielen Maßnahmen zu aktivieren. Und in diesem Fall ging es halt darum, den Menschen etwas auch zurückzugeben, einen Kalender zum Beispiel, den man hören kann, wo eine Geschichte erzählt wird, wo die Telekom jetzt selber überhaupt keine Rolle spielt. Sie sind der Produzent dieser Geschichte, aber da wird aktiv erstmal gar nichts außer einer Idee verkauft. Und ich glaube, gerade in gesättigten Märkten, in denen wir heute leben und die Schicht, die vielleicht auch hier im Raum anwesend ist, das sind Menschen, die können es sich erlauben, zu teilen mit anderen und auch bewusst zu verzichten.
Muss ich eine bestimmte Stufe, einen bestimmten Umfang, ein bestimmtes Niveau von Wohlstand erreicht haben, um sagen zu können, jetzt reduziere ich, jetzt will ich weniger haben, jetzt brauche ich weniger, jetzt sortiere ich meinen Kleiderschrank aus, ich stelle 2 Paar Schuhe einfach nicht mehr in den Schrank. Also braucht es dieses Niveau, von dem man sich dann herunterbegibt?
Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine Frage, die man sich natürlich schnell stellt, wenn man wenn man auf das aktuelle Wirtschaftswachstum guckt und wir sehen, wir sind immer noch bei knapp 2%, die Menschen konsumieren ja. Die Zinsen sind niedrig, Arbeitslosenquote ist niedrig, da draußen wird gekauft und konsumiert. Und trotzdem gibt es eben eine Gegenbewegung, die halt sagt, ich verzichte ganz bewusst. Es gibt eine interessante Studie vom Gottlieb Duttweiler Institut in der Schweiz und die haben das im Luxussegment angeguckt, aber das lässt sich auch sehr schön auf den Gesamtkonsum beziehen. Die unterscheiden in vier Phasen zwischen einem sehr infantilen Konsum, also jeder, der diese YouTube-Filme von jungen Frauen kennt, die ihre Einkaufstasche auspacken und das dokumentieren, hat das schon verstanden, worum es da geht. Da geht es ums viel Konsumieren. Es gibt Menschen, die dann stärker auf Qualität achten. Also es gibt sie noch, die guten Dinge, dass man sehr bewusst etwas Besonderes kauft, was auch sehr haltbar ist, um es eben nicht zweimal kaufen zu müssen. Dann gibt es einen etwas matureren Konsum, einen erwachseneren Konsum, wo man sagt, es geht mir gar nicht um die Güter, es geht mir um das Erlebnis. Und dann gibt es halt die vierte Stufe, wo man sagt, es ist ein sehr Seniorenkonsum, wo ich sage, ich muss gar nicht konsumieren, ich kann mich dem ganz entziehen, ich hatte das alles schon. Ich glaube, dafür braucht man ein gewisses Maß an Reflexion, vielleicht auch ein gewisses Maß an Bildung und Wissen um solche Dinge, um solche Kreisläufe, wie Sie sie auch nannten. Und manchmal hilft es eben auch, wenn man schon selber viel konsumiert hat, ein gewisses Alter, eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt und weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt glückselig machend ist, immer mehr zu wollen.
Aber Trinkwalder, da kommt für mich der Begriff Mode einfach ins Spiel, die so schnell wechselt, wie man eigentlich gar nicht schauen kann. Und dann finde ich die Leute in Billigmärkten, weil sie sagen, was lohnen Produkte, was lohnt Kleidung, die nachhaltig, langlebig produziert wurde. Das Prinzip, wer billig kauft, kauft teuer, funktioniert in dieser Welt gar nicht mehr. Wie komme ich aus dieser Situation heraus, wenn ich mich für langlebige Produkte entscheiden will, aber im nächsten Quartal eigentlich schon jedenfalls für die Community nicht mehr richtig gekleidet bin?
Naja, zwei Dinge. Zum einen ist es ja so, dass wenn wir heute junge Menschen fragen, was sie später mal werden wollen, dann möchten sie erfolgreich werden. Ja, und erfolgreich setzen wir gleich mit Karriere machen und Geld machen. Und es gibt diese klassischen erfolgreichen Statussymbole, die fängt an mit einer Breitling am Handgelenk und wenn ich dann noch mehr geschafft habe, dann grade ich ab zu einer Rolex und wenn ich es dann so richtig geschafft habe und in den Honorenzirkel gehöre, dann wird es eine Audemars oder eine Ulysse Nardin, die kein Schwein mehr kennt im Normalbereich. Ja, da ist man dann unter sich, sprich spezielle Statussymbole. Wir geben viel mehr auf das Haben eines Menschen und auf den Schein als auf das, was der Mensch ist und was ihn ausmacht. Heißt also, wir müssen unsere Kinder wieder dahingehend erziehen, dass es nicht wichtig ist, erfolgreich zu sein, sondern wertvoll zu sein, wertvoll für die Gesellschaft. Ja, dass wir ein anderes Wertegerüst vermitteln, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir die Wertschätzung auch gegenüber einer Wertschöpfung wieder lernen. Wer weiß denn heute, ich wusste es vor 7 Jahren auch nicht, wie viel verdammte Arbeit in einem T-Shirt steckt. Und damit meine ich nicht nur das Nähen, das fängt schon viel weiter vorher an. Und zwar fängt es damit an, dass sie 4 Stunden bei 35 Grad im Schatten in der südlichen Hemisphäre nahe des Äquators erstmal Baumwolle zupfen. Dann geht das weiter über die Spinnerei, die Weberei, die Ausrüsterei, dann wird es zugeschnitten. Und dann kommt erst das, womit wir uns überhaupt mal identifizieren können. Das tackert irgendeiner zusammen wie bei Da Wanda oder Borda. Kann ja nicht so schlimm sein. Ja. Das ist das Problem, dass wir einfach es nicht mehr gelernt haben, des anderen Schweiß zu respektieren, weil wir gar nicht mehr schwitzen. Und so haben wir natürlich auch das Problem, dass wir mal schnell 5 Fummel von Primark mitnehmen, ganze Tütenweise nach Kilo bezahlen. Und selbst wenn es mir nicht passt, schmeiße ich es weg, weil es kostet ja einfach weniger als eine Tasse Kaffee im Café. Also das ist für mich immer der Vergleich. Ein T-Shirt kostet weniger als ein Cappuccino in Berlin-Mitte in einem Café. Das ist für mich völlig verrückt. Ja. Und mit dieser fehlenden Wertschätzung kommen wir auch nicht hin, dass wir den Menschen erklären, Fast Fashion, permanenter Wechsel und es bedingt nicht nur oder es bezieht sich nicht nur auf die Mode, es bezieht sich auf Smartphones, auf all, warum muss ich immer das Neueste vom Neuen haben? Das Ältere tut es doch auch. Also ich für mich habe auch ein Handy, ich bin nicht ganz so asketisch wie mein Nebenmann, aber ich tausche es erst aus, wenn das Alte wirklich völlig kaputt ist und nicht mehr reparierbar.
Aber Nico Pitsch, wie kann man diese Wertschätzung denn wiederherstellen? Also Kollegen von mir tragen Lederschuhe und ich frage dann einfach mal, wann hast du die das letzte Mal geputzt? Und dann stelle ich fest, die putzen ihre Schuhe gar nicht, sondern die tragen die einfach. Und sozusagen die Wertschätzung, ein Produkt auch erhalten zu können, ein Produkt pflegen zu können, um eben auch die Langlebigkeit zu garantieren, das ist gar nicht im Kopf. Dann kommt das Argument, naja, wenn die Sohlen runtergelaufen sind, die muss ich auch nicht erneuern, dann kaufe ich mir ein neues Paar. Wie kommt man zu solcher veränderten Wertschätzung? Wie wie leitet man so einen Prozess ein?
Naja, zunächst einmal kann man versuchen, sich Institutionen vorzustellen, die schlicht und ergreifend uns in gewisser Weise oder zumindest junge Menschen, wie Frau Trinkwalder das auch schon gesagt hat, mit der Nasenspitze auf das stoßen, was wir so an Widersprüchen erzeugen. Und über Transparenz, was die Herkunft von Produkten, gerade Textilien anbelangt, kann man schon so einiges an an handlungsleitenden Informationen generieren. Es gibt ja auch, hat man in der Schweiz eine Firma gegeben, die tatsächlich in jedem Textilobjekt so einen kleinen Code drin hatte. Den konnte man dann in so eine Suchmaschine eingeben und konnte dann tatsächlich mal den Weg zurückverfolgen. Und all das, was Frau Trinkwalder gerade sagte, das poppte dann sozusagen als eine zuweilen sogar schockierende Information oder Mitteilung auf. Aber das löst natürlich noch nicht alle Probleme. Denn dass wir keine nachhaltige Entwicklung hinbekommen, hängt dann nicht damit zusammen, dass wir nicht genug wüssten darüber, was wir falsch machen oder was im Sinne von Nachhaltigkeit irgendwie zielführender wäre. Es ist schon, und das hat auch Frau Trinkwalder gesagt, eine Frage natürlich der Werte, aber auch Werte sind nicht das Hauptproblem. Wir bekennen uns alle zu genau den Werten, die eigentlich kompatibel wären mit einem Erhalt nicht nur der ökologischen Lebensgrundlagen, sondern auch der Spezies Mensch. Ich glaube, wir brauchen Übungsprogramme, um Subkulturen zu erzeugen. Deswegen war ich Ihnen dankbar gerade, Herr Senker, als Sie die Minimalisten ins Spiel brachten. Wir brauchen inmitten des Konsumgetümmels, brauchen wir wieder Inseln, brauchen wir wieder Personen, die das Rückgrat haben, gemeinsam, nicht einzeln, das geht nicht. Es ist immer ein sozialer Prozess, die gemeinsam die Orte, die Plattformen, die Rettungsinseln herstellen, wo wirklich gegen den Strom geschwommen wird und zwar lustvoll, auch im Sinne eines politischen Widerstandes. Und dann stellt sich eben heraus, dass das Phänomen der Mode, wie es in der Soziologie schon durch Simmel so wunderbar erklärt wurde, am Ende so etwas wie eine sich selbst erfüllende Erwartung ist. Das heißt, das, was die Menschen für Mode halten, ist dann die Mode und wird dann zu einer Rahmenbedingung der eigenen, nicht nur Selbstverwirklichung, sondern auch des eigenen Schritthaltens mit Normalität oder mit den gesetzten Standards. Aber in dem Moment, wo ein Stachel im Fleisch da ist, wo Suffizienzpioniere, also Suffizienz ist ja so ein Oberbegriff, nicht? Für Selbstbegrenzung oder für Abrüstung, für Reduktion, vielleicht sogar für Askese oder Verzicht, wie auch immer. Aber solche Pioniere werden gebraucht, die sich mit anderen verbünden. Und wir haben eine Chance, weil eben eine moderne Gesellschaft wie die deutsche so wahnsinnig heterogen ist, von so vielen auch kulturellen Ungleichzeitigkeiten geprägt ist, finde ich überall in jeder Stadt Gleichgesinnte, mit denen ich mich zusammentun kann, um solche Projekte des Widerstandes gegen den Überfluss auch wirklich umzusetzen. Und Widerstand heißt für mich immer freiwillig, fröhlich und humorvoll. Damit ist also nichts Ökodiktatorisches gemeint.
Aber bleiben diese Subkulturen nicht häufig Subkulturen? Und wie erlangen sie gesellschaftliche Relevanz? Also Occupy war eine große Bewegung, ja, auch in Deutschland. Wenn man heute nachschaut, da sind nur noch Spuren irgendwo zu finden. Aber das war ja auch eine Subkultur, die sich dann eigentlich aufgelöst hat. Woher haben Sie die Hoffnung oder die Erwartung, dass da gesellschaftliche Relevanz entsteht?
Sehen Sie, das ist die 100-Euro-Frage, nicht? In den Sozialwissenschaften, zumindest da, wo es um nachhaltige Entwicklung geht. Wo ist der Kippschalter, den ich umlegen muss, damit aus einer solchen, vielleicht zukunftsfähigen und nachhaltigen Subkultur eine Massenbewegung wird oder etwas, was die gesamte Gesellschaft inspiriert oder in Resonanz versetzt? So leid es mir tut, aber diesen Alleskleber, ja, werden wir nie erfinden. Wir werden uns schlicht und ergreifend darauf verlassen müssen, dass sich solche Subkulturen in irgendeiner Form dann durchsetzen, wenn eine Art Window of Opportunity, also eine Gunst der Stunde da ist. Leider glaube auch ich nicht mehr, dass so etwas wie ein soziokultureller Wandel, der in der Tat seine Anfänge findet in den Subkulturen, irgendwie zu einem Flächenbrand werden kann, sodass also die Gesellschaft als Ganzes irgendwie mitgerissen wird. Es könnte wirklich sein, dass wohl noch ein paar Krisen eintreten müssen, damit diese Subkulturen tatsächlich eine Chance haben, mehr Menschen zu erreichen und plötzlich akzeptiert zu werden als ein Blueprint für zukunftsfähiges Dasein. Weil ich glaube, im Moment sind wir tatsächlich in einem Strudel des Überflusses, der aus eigener Kraft, aus eigener gesellschaftlicher Kraft kaum zu überwinden ist. Und der Politik traue ich da auch wenig zu, weil der Systemcode eigentlich moderner Politik in Konsumdemokratien immer der ist, also wer kann den Menschen noch mehr Freiheiten versprechen? Wer kann den Menschen noch mehr Konsum, Mobilität oder digitalen Komfort versprechen? Also da haben wir eigentlich wenig Verbündete, wenn wir es ernst meinen, mit einer reduktiven Moderne.
Nina Ricke, bei einer anderen, bitte gerne, bei einer anderen Veranstaltung saß Ihr Kollege Stefan Kolle hier und hat uns erzählt, es hat sich was Gravierendes in der Werbung in den letzten Jahrzehnten, über die letzten Jahrzehnte verändert. Man kann seine Kunden nicht mehr belügen. Werbung muss ehrlich sein, sonst wird man erwischt und an den Pranger gestellt. Es schadet dem Hersteller, dem Produkt und dem Konsumenten gleichzeitig, dem Werber sowieso. Ist Werbung ehrlicher geworden in den letzten Jahren? Sie versprechen, auf Ihrer Homepage habe ich nachgelesen, Ihres Unternehmens, nachhaltigen Mehrwert für Menschen und Marken. Was bedeutet das in dem Kontext?
Wir führen diese Diskussion ja auch mit unseren Kunden sehr intensiv. Und wir kriegen auch genau das zurückgespielt, dass man Menschen heute sehr viel schwieriger für Dinge begeistern kann, die nicht wahrhaftig sind. Ich glaube, dass die Digitalität dafür gesorgt hat, dass wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas nicht das erfüllt, was es behauptet zu erfüllen, dass es sehr, sehr schnell transparent wird, dass Menschen sich sehr, sehr schnell dazu äußern, vor allen Dingen negative Dinge finden ja sofort den Weg in die Öffentlichkeit, dass es keine gute Idee ist, darum herum Werbung zu machen. Das heißt, generell ist es uns wichtig, A, zu verstehen, was sind menschliche Wahrheiten, was bewegt Menschen wirklich, was interessiert sie auch wirklich und wie können Angebote von Marken, wie können Produkte oder Services tatsächlich eine Antwort darauf finden. Und unsere Überzeugung ist auch, dass ein Unternehmen etwas schaffen muss, was für die Menschen von Bedeutung ist. Das kann eine Ware sein, das kann ein sehr schnödes Produkt teilweise sein, das kann ein Handyvertrag sein, weil es bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Gefühlte, wahrhaftige Bedürfnisse, eingebildete Bedürfnisse, das ist durchaus ja sehr vielfältig. Und Sie haben ja auch gesagt, es ist eine sehr heterogene Gesellschaft, in der wir leben, und das glaube ich auch.
Als ich Abitur machte, träumte ich erstens natürlich ich hatte gerade meinen Führerschein in der Tasche, vom eigenen Auto. Meinem Sohn geht es heute ganz anders, der denkt gar nicht über einen Führerschein nach im Moment. Sie stoßen auf eine neue Generation von Menschen, die andere Werte und andere Ziele haben. Wie gehen Sie damit um?
Zum Glück. Also wir sehen das ja auch in der Arbeitswelt, dass auch gerade junge Menschen heute sagen, ich möchte nur 4 Tage die Woche arbeiten. Mhm. Ich glaube, in Zeiten der Unsicherheit reflektieren viele Menschen noch einmal darauf, kann ich das überhaupt planen? Ist es überhaupt planbar, dass ich in den nächsten 40 Jahren hier angestellt bin, mir ein Haus baue und dass es immer mehr und immer besser wird? Oder muss ich mein Leben vielleicht anders gestalten? Und ich glaube, Automobilität ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben einen großen Kunden aus dem Automobilbereich und deswegen kennen wir diesen Markt auch sehr gut. Da hat sich einfach unheimlich viel getan und vor allem im urbanen Raum. Sie meinten eben die Subkulturen und natürlich in urbanen Räumen habe ich ganz andere Möglichkeiten, mobil zu sein und da wird das Auto schnell zum Hindernis und nicht zum Möglichmacher. Im ländlichen Raum sieht es ganz anders aus. Aber solche Subkulturen fördern natürlich dann Ideen wie Carsharing oder auch Flatsharing. Ein Unternehmen wie Car2Go zum Beispiel hat ja im Hintergrund die Automobilindustrie, die sich heute überlegen muss, wie kann ich noch relevant sein für die Menschen da draußen, wenn sie vielleicht mein Auto nicht mehr kaufen wollen, möchte ich ja trotzdem, dass sie es benutzen. Und so entstehen dann solche Dinge.
Nico Pech, auf der einen Seite sehen wir diese kleinen Entwicklungen, auf der anderen Seite, ich möchte Ihnen was vorlesen. Einen Artikel mit der Überschrift Krank am Besitz. Die tatenlose Lässigkeit, mit der sich der sich abzeichnenden ökologischen Katastrophe entgegentreten, ist so niederschmetternd wie erstaunlich. Man könnte sie als Krankheitssymptom deuten. Dabei ist doch klar, dass auch unter rein ökonomischen Gesichtspunkten Bindes weiterwursteln kaum noch lange möglich ist. Zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschheit von einem radikalen ethischen Wandel ab. Das ist eine Rezension aus dem Jahr 1977, 21. Januar in der Zeit. Gerade ist Erich Fromms Haben oder Sein erschienen als gesellschaftliche Analyse. Das ist nur ein Zeichen dafür, wie lange wir das schon diskutieren. Ich sehe Sie heute oder höre Sie heute pessimistischer als noch vor einigen Jahren, wenn Sie sagen, wahrscheinlich brauchen wir jetzt nochmal große Krisen, damit aus diesen kleinen Nischen und Subkulturen eine große gesellschaftliche Entwicklung wird. Sind Sie also ein bisschen an dieser Tatenlosigkeit verzweifelt?
Nein, verzweifelt bin ich überhaupt nicht, weil ich auch nicht an Katastrophen glaube, die über uns hereinbrechen, wenn wir so weitermachen. Es werden verschiedene Krisen sein und die Einschläge werden dann näher rücken, nicht? Also Finanzkrisen, Ressourcenkrisen, aber auch Sinnkrisen, weil moderne Konsumgesellschaften tendieren dazu, dass Menschen psychisch immer instabiler werden. Das Burnout-Syndrom, die sogenannte digitale Demenz, die ganzen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, mit denen wir überall konfrontiert sind, zeigen doch, dass wir eine völlig erschöpfte, eine völlig überforderte Gesellschaft sind. Auch das ist ein Krisenszenario, mit dem wir es zu tun bekommen, und zwar sowohl im Bildungssystem als auch in der Arbeitswelt, weil Menschen irgendwann gar nicht mehr funktionieren können, weil diese Reizüberflutung sozusagen ihre Fähigkeit unterminiert, überhaupt noch produktiv oder konzentriert überhaupt arbeiten zu können. Und ich befürchte einfach, dass solche Krisenszenarien, aber nochmal, das sind keine Katastrophen, dass die uns gar keine andere Wahl lassen, als das dann doch nochmal ernst zu nehmen. Das ist kein Pessimismus, sondern das ist ein neuer Modus. Wir haben viel zu lange daran geglaubt, dass moderne Gesellschaften, so ganz im Sinne von Immanuel Kant, auch im Kollektiv so vernunftbegabt sind und so vernunftwillig sind, dass sie das Ungemach, das drohen könnte, irgendwie noch rechtzeitig abwenden, indem sie die Kurve kriegen. Und wir sind eben doch nicht ganz so vernünftig, zumindest nicht in der Politik oder in Kollektiven. Und vielleicht ist das gar nicht so schlimm, sondern wir kommen dann wieder auf den Boden der Tatsache. Das heißt, 2, 3 Finanzkrisen und dann werden viel, viel mehr Menschen also sich mit dem Thema Postwachstumsökonomie, Suffizienz und dergleichen eben beschäftigen. Aber noch ein Wort zu Ihrem Zitat. Sie könnten jetzt auch fragen, warum ist seit Erich Fromm, 75 glaube ich ist das Buch ja rausgekommen, so wenig geschehen? Natürlich hing das auch zusammen mit einer gewissen Fortschrittsgläubigkeit. Denn viele Menschen haben ja während der letzten Jahrzehnte, ich meine damit Politiker, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, auch Medienfachleute, haben ja geglaubt, wir können über technische Vorkehrungen, über ökologische Effizienz, über regenerative Energien, über geschlossene Kreisläufe, das Problem lösen. Und das ist doch eine schöne Rettung der Grundidee der Moderne, nämlich die individuelle Freiheit weiterhin unbegrenzt zu steigern und dabei ein reines ökologisches Gewissen zu haben. Und jetzt haben wir eine neue Phase erreicht, wo die Gläubigkeit an diesen Fortschritt bröckelt. Die deutsche Energiewende ist für mich krachend gescheitert. Sie war der Blueprint für die Machbarkeit eines grünen Wachstums, nicht? Also weiter so wie bisher, aber jetzt eben technisch optimiert. Und dieses Scheitern der ökologischen Modernisierung, Kraft technischer Innovation, wird auch eine Krise, wird auch ein Widerspruch heraufbeschwören. Ein Widerspruch, der uns gar keine andere Wahl lässt, als endlich über Reduktion nachzudenken.
Sena Trinkwalder, Sie erzählen ja heute Abend die ganze Zeit Geschichten des Gelingens. Ja, des Gelingens Ihres Plans, auch des Gelingens des Lebens einzelner Ihrer Mitarbeiter, das sich dadurch verändert hat. Stehen denn die Menschen jetzt bei Ihnen Schlange, um Ihre Idee nachzumachen?
Nein, im Gegenteil. Das heißt, belange mich nicht mit deinen Problemen, geh nach Augsburg zu Trinkwalder. Da gibt es schon eine, die kümmert sich drum. Weil es anstrengend ist, die Dinge anders zu tun und neue Wege zu gehen. Wege, wo wir beispielsweise unternehmerisch einfach uns ein anderes Ziel gesetzt haben. Nicht die monetäre Maximierung, sondern die menschliche Maximierung. Ja, völlig bescheuert. Wieso sollte man? Ja, weil es Zeit ist. Also da bin ich völlig bei der Runde. Es sind die letzten Jahre, es ist nichts passiert. Es gibt auch von der Otto Brenner Stiftung beispielsweise eine wunderbare Studie, die mich persönlich überhaupt nicht schockiert hat. Aber in meiner Branche alle anderen. Seit 35 Jahren hantiert man über soziale Optimierungen in der textilen Wertschöpfungskette. Und wenn man den Textilriesen glauben darf, auch den kleineren, eigentlich jedem Textiler glauben darf, hat sich da in den letzten 30 Jahren alles verändert. Die Otto Brenner Stiftung hat letztes Jahr herausgefunden, 35 Jahre soziales Engagement und Optimierung in der textilen Wertschöpfungskette hat für die Beschäftigten folgende Änderungen mit sich gebracht. Nichts. Einfach nichts. Aber wir haben wahnsinnig viel Geld investiert in Werbung, in Kommunikation, in den Konsumenten zu beruhigen, in gutes Gewissen streicheln. Wenn wir es jetzt nicht machen, funktioniert es nicht. Wir müssen es tun. Also nicht an deinen Worten wirst du gemessen, sondern an deinen Taten. An das sollten wir uns wieder erinnern. Und eines würde ich aber auch gerne ergänzen, was Herr Pech gesagt hat, zu sagen, wir brauchen Krisen oder es werden Krisen kommen. Ja, die werden kommen, zweifelsohne. Aber wir haben so viele kluge Köpfe, die diesen Krisenschnäppchen schlagen werden. Dann kommt da ein Professor für Ressourceneffizienz und sagt, okay, gut, in Ordnung. Jetzt können wir nicht mehr so viele T-Shirts nähen, weil die Baumwolle wird weniger, aber ich habe ein neues Rezept, da kriegt ihr noch mehr T-Shirts raus aus der bisherigen Menge an Baumwolle. Also da kriegen wir das schon wieder hin. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist der weltweite globale Spin in Vietnam, in Bangladesch. Werden die in 10 Jahren nicht mehr zu dem Geld produzieren, das wir ihnen momentan geben? Das geht rasant nach oben. Ja. Und ich danke wem auch immer dafür. Ich selber plädiere ja für einen Mindestlohn von 1 US-Dollar weltweit, egal wo wir sind. Dann würde das völlig anders aussehen, weil dann würde hier nämlich kein T-Shirt mehr 2,50 kosten. Dann hätten wir gar nicht mehr das Geld für so einen irrwitzigen Konsum, den wir gar nicht brauchen. Und das ist das, was mich ein wenig beruhigt, dass dieser Wandel auch einhergeht, nicht mit einer radikalen Krise, sondern vielmehr auch mit einer Veränderung und Umverlagerung von Geldmitteln, nennen wir es mal so.
Aber Frau Ricke, kann es nicht auch sein, dass wir solche Krisen dann wieder kommerzialisieren? Also es gab die kleinen Bioläden früher. Dann wurde Bio ein großes Trendthema. Jetzt gibt es in jedem Supermarkt Bio. Und letztlich ist Bio in den Supermärkten eigentlich nur kommerzialisiert. Also ist auch wieder ein Wachstumsfaktor gewesen. Und wir kriegen heute Dinge, die das Bio-Label tragen, wo man eigentlich hinterfragen müsste, was hat das mit Nachhaltigkeit, mit Regionalität, ja, mit Gerechtigkeit und zu tun. Aber wir fragen es gar nicht mehr, sondern wir haben es letztlich erreicht. Jetzt gibt es Bioprodukte in jedem Supermarkt. Toll. Also meine Frage ist eigentlich, ja, werden diese Krisen nicht manipuliert und dann sozusagen wieder als Wohlstandsentwicklung uminterpretiert?
Wenn wir Krisen als Zeitpunkte sehen, wo Menschen umdenken und Dinge neu denken, dann ist es sicherlich wahr, dass man sagen kann, eine Krise wird auch kommerzialisiert. Das ist natürlich, der Zeitraum ist natürlich viel länger als hier ist die Krise und da wird sie kommerzialisiert. Ich glaube, Krise als Phase des Umbruchs, als Möglichkeit, Dinge neu zu denken, ist erstmal wichtig, dass Einzelne, dass Subkulturen entstehen, die sich damit beschäftigen, dass diese kleinen Bioläden tatsächlich erstmal entstehen können, dass dieses Thema auf der Agenda ist und dass Menschen anfangen, sich damit zu beschäftigen und sich fragen, ist das, was ich konsumiere, denn nachhaltig angebaut, ist es gesund? Und dadurch entsteht dann ja eine größere Bewegung und das wird vom Markt dann irgendwann reflektiert. Das ist in dem ersten Moment, in dem ersten Supermarkt, das ist ein Unterscheidungskriterium und ist attraktiv und irgendwann wird es zur Norm. Und dann ist die nächste Frage, was ist tatsächlich noch gut an einer Banane, die vielleicht bio angebaut ist, aber einen wahnsinnig langen Weg zu mir hatte, sollte ich nicht vielleicht lieber den brandenburgischen Apfel nehmen, der vielleicht gar nicht so bio ist, aber am Baum nebenan wächst. Und auch das, glaube ich, zeigt sich inzwischen ja, dass es da eine sehr große Bewegung gibt, dass Restaurants heute auch hier in Berlin nur im Umkreis von 50 Kilometern einkaufen, das anbieten und das so auch kapitalisieren. Generell halte ich das für gut und richtig, weil es das System verändert und weil es Menschen mit Dingen in Kontakt bringt, die sie hinterfragen. Das ist natürlich am Ende des Tages ein Markt, in dem dann neue Gesetze geschrieben werden, die auch bedenkenswert sind. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir uns da Sinnfragen stellen und überlegen, brauche ich das? Ist die Weintraube eine gute Weintraube, nur weil es eine Bio-Weintraube ist?
Herr Pech. Ich habe den Eindruck, dass Ihrer Frage vielleicht ein Missverständnis zugrunde liegen könnte. Sie haben nämlich recht, wenn Sie sagen, dass dann, wenn wir im Prinzip Konsumobjekte oder Konsumhandlungen nur ersetzen durch nachhaltigere Varianten, dass dann die Gefahr besteht, dass dann eine Kommerzialisierung desselben auch erfolgt. Aber das Thema heute war ja eigentlich die Kunst des Verzichts und das ist eine andere Logik. Das ist eben nicht der Ersatz von irgendetwas, sondern das ist das ersatzlose Streichen von etwas. Und dann finde ich das Beispiel mit den Weintrauben ganz instruktiv. Also in der Nachhaltigkeitsforschung ist es so, dass wir inzwischen, um jetzt wirklich auch bei dem Beispiel Bioladen zu bleiben, dass wir da schon auch ein bisschen weiterdenken. Es gibt ein interessantes Forschungsprojekt, das sich mit sogenannten transformativen Wirtschaftsformen in der Ernährung beschäftigt. Mein Kollege Reinhard Pfriem in Oldenburg leitet dieses Projekt. Und da geht es wirklich darum, wie können wir es schaffen, Kunden dazu zu bringen, nicht einfach nur in den Bioladen zu rennen, sondern wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, selber wieder einen Garten zu bewirtschaften, einen Dachgarten, einen Hausgarten, einen Schrebergarten, einen Gemeinschaftsgarten oder wenigstens Teil einer solidarischen Landwirtschaft zu werden oder das Konzept Ackerhelden, Mundraub und so weiter, wo wir also wieder Allmenden und Möglichkeiten des Selbermachens und der Eigenproduktion quasi zu Leben erwecken, wo wir so etwas für uns erschließen. Und das ist natürlich, das kann man nicht kommerzialisieren, weil das ist die Antithese sozusagen zur Kommerzialisierung, nämlich wieder zurückzufinden zu moderaten, modernen Formen der Selbstversorgung.
Die Kunst des Verzichts. Sie hörten den Mitschnitt des 64. Zeitforums Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vom 15. Dezember. Es diskutierten Sina Trinkwalder, Unternehmerin und Geschäftsführerin Manomama GmbH. Nina Rieke, Werberin und Chief Strategy Officer der DBB Group GmbH. Professor Dr. Nico Pech, Autor des Buches Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.